Der MLS-Podcast. Die Major League Soccer mit Daniel Rupp, Vincent Kurbel und Anne Meyer auf meinsportpodcast.de.
Willkommen zurück zu unserem MLS-Podcast hier auf meinsportpodcast.de. Mit dabei wie immer Vincent.
Servus.
Anne.
Hallo.
Und ich, Daniel. Zunächst einmal begrüßen wir natürlich jetzt alle Neuankömmlinge, welche vermutlich zum ersten Mal die MLS geschaut haben und nun sich hier auf unserem Podcast verirrt haben. Aber was ist natürlich passiert? Wie ihr bereits wisst, hat The Zone vor einiger Zeit, um genau zu sein, war es der Freitag, bekannt gegeben, dass ab sofort die MLS dort laufen wird. Beziehungsweise zunächst einmal ein paar Spiele. Aber was ist denn eure Meinung dazu, um euch mal einzubinden? Vincent?
Ja, geil. Ich bin mega happy irgendwie. Also mich hat das total gefreut. Ich habe ja schon vor Saisonstart so ein bisschen darum gebettelt und der Zone verlinkt und so, dass sie die MLS nehmen sollen. Und nachdem sich ja immer wieder mal kurz Werbung über die MLS eingeschlichen hat und so, ist es jetzt wirklich auf The Zone. Und ich find's einfach schön. Sie haben englischen Kommentar und glaub, aktuell haben sie pro Woche einen deutschen Kommentar. Aber ich hoffe, das werden vielleicht auch noch ein, zwei Spiele mehr, die auf Deutsch kommen. Aber ich bin auch schon mit dem Englischen zufrieden. Also ich beherrsche die englische Sprache, ich versteh's. Und ich find's einfach schön, die MLS so sehen zu können. Und es sind auch aktuell alle Spiele drauf. Und ja, also ich find's herrlich.
Da kann ich nur zustimmen. Und ich finde es übrigens richtig gut, dass es die englischen oder die amerikanischen Kommentatoren auch gibt. Einfach aus dem Grund, dass ich die Kommentatoren fast alle sehr liebe und schon seit Jahren feier. Von daher ist es jetzt absolut ideal, sie zu haben. Bei Eurosport war es ja früher so, dass man da nicht den Kommentar hatte, den englischen, sondern dann lief im Livestream das dann ohne Ton, also ohne Kommentar und man hat nur den Ton aus dem Stadion gehört. Das ist jetzt richtig gut mit den Kommentatoren. Es gibt so ein paar Vereinzelte, die man vielleicht nicht so sehr mag. Also bei mir sind es immer so die eher Süd-US-typischen Kommentatoren, die dieses Goal immer so lang schreien. Aber fast alle anderen finde ich richtig gut und höre es dann richtig gerne. Von daher brauche ich persönlich gar keinen deutschen Kommentar, wo es natürlich auch mal ganz nett ist. Und freue mich immer sehr über die englischen oder englischsprachigen.
Ja, um jetzt nochmal meine Meinung dazu zu geben. Ich finde es natürlich auch klasse, dass The Zone jetzt nun endlich bekannt gegeben hat, dass die MLS dort laufen wird. Gerade auch, weil es für mich persönlich sowohl mit einem englischen, aber auch mit einem deutschen Kommentator um einiges erträglicher ist, als wenn jetzt nur der Stadionton läuft, wie man es ja aus vergangenen Spielen, beziehungsweise auch aus der vergangenen Saison gewohnt war, gerade auch auf Eurosport. Wie es Anne bereits erwähnt hat, lief ja oftmals zwar die Spiele, aber ohne Originalton, beziehungsweise nur mit Stadionton. Aber ja, wie gesagt, jetzt hat Gott sei Dank The Zone sich die Rechte gesichert. Wie lange, weiß keiner, aber hoffentlich für immer.
Jo.
Und? Ja. Mir war's recht.
Und noch eine kleine Anmerkung, so an euch, oder an diejenigen, die bei The Zone die MLS schauen und auf Social Media unterwegs sind, benutzt doch gerne den Hashtag The Zone Soccer. Einfach, damit die, oder dass The Zone sieht, dass die Nachfrage da ist, dass auch auf Social Media Leute vorhanden sind, die eben The Zone gucken. Weil das steigert eben die Chance, dass die MLS länger auf The Zone zu sehen ist oder sein wird, wenn eben mehr Leute eben schauen.
Damit wir weiterhin schön entspannt die ganzen Spiele auf Tablet sehen können, am Rechner sehen können, wenn man mobil unterwegs ist, in der Kneipe sitzt, schön auf dem Handy. Ich habe das sehr vermisst und freue mich sehr darüber. Das Datenvolumen wird jetzt ausgeschöpft.
Naja, also ich habe persönlich in den Kneipen meines Vertrauens hier auch WLAN, also Probleme mit Datenvolumen werde ich nicht kriegen. Aber ja, ich habe Bock drauf, weil jetzt geht die MLS-Saison wirklich los. Gerade auch, weil die anderen Nicht-Saisons liegen in die Off-Season, also Sommerpause gehen, da ist die MLS gerade richtig. Und der Zone hat, glaube ich, auch den perfekten Zeitpunkt ausgewählt, um natürlich, wie gesagt, die MLS uns schmackhaft zu machen.
Witzigerweise fällt mir gerade noch ein, habe ich miterlebt, wie Fans aus den USA sich über Übertragungsrechte auch unterhalten haben, weil in den USA ist das ein bisschen spezieller. Da gibt es keinen festen Fernsehsender, der das immer zeigt, sondern das wechselt immer ab. Die haben auch MLS Live heißt das, glaube ich. Das, was wir in Europa nicht nutzen können. Und da kann man natürlich die Spiele alle im Prinzip sehen. Aber es gibt halt so unterschiedliche Vermarktungsgründe auch, weshalb das teilweise nicht möglich ist und dann bei anderen Sendern nur zu sehen ist. Und das fuckt, glaube ich, manchmal schon ziemlich ab. Und dann gab es einen, der ist zufällig zurzeit in Polen und dort überträgt, ich weiß gar nicht wer, aber offensichtlich überträgt jetzt da mittlerweile auch jemand die MLS. Und der hat schön Fotos geschickt, wie er das eine Spiel, ich weiß nicht mehr welches es war, sehen konnte. Und die US-Fans hatten halt keine Chance, weil es nur so ein Spartensender, den kein Schwein hat, übertrug. Also haben wir es jetzt in Europa vielleicht sogar wieder ein bisschen besser als in den USA.
Ja, verdient, würde ich sagen, ne? Dass wir auch mal was sehen durften. Wir mussten ja jetzt immerhin fast 10 Spieltage leiden. Oder waren es schon 10? Ja, so um die 10 Spieltage.
Ja.
Das war eine harte Zeit.
Ja, wobei ich muss dazu sagen, dass so schlecht wie Eurosport letztes Jahr kann man es eigentlich nicht machen, dass man andere Sportarten auf 2 Sendern zeigt, also das gleiche Spiel, und dafür halt ein Conference-Finale einfach mal nicht zeigt. Stichwort Atlanta gegen New York Red Bull. Da kann ja Anne ein Liedchen von singen.
Die wussten, wie es endet und wollten es einfach nicht zeigen.
Ja, die wollten dir das Leid ersparen, beziehungsweise allen anderen New York Red Bull Supportern.
Wahrscheinlich. Aber wäre ja witzig, wenn sie die Rechte mal für die NFL hätten und das dann machen würden. Ich glaube, die Leute würden richtig Sturm laufen.
Da würde binnen 24 Stunden sämtliche Player gekündigt werden, Geld zurück würde verlangt werden und. Aber mit Recht.
Ja.
Wir haben es, glaube ich, auch schon oft im Podcast erwähnt. Ich meine, wenn du die TV-Rechte hast für etwas, dann lässt es nicht schleifen, weil dann lässt es lieber ganz und gibt es anderen die Chance. Ja. Und ich bin jetzt, wie gesagt, froh und dankbar auch, dass der Sohn die Chance nutzt, den Markt hier in Deutschland sieht, der ja wirklich groß ist. Weil das kriegen wir ja selber mit und halt auch wirklich uns die Spiele zeigt und uns damit auch ein Stück weit, ja, glücklicher macht. Ich muss jetzt einfach sagen. Weil mich persönlich hat es dermaßen gefreut zu sehen, dass wirklich der Sohn auf unsere Wünsche eingegangen ist. Und wir haben ja wirklich andauernd geschrieben, ja, holt euch die MLS, zeigt die MLS. Das war ja unter fast jedem gefühlten Beitrag über US-Sport. Genau. Über, was weiß ich, wir haben PNs rausgeschrieben. Wir haben wirklich auch mit ein paar anderen Leuten geschrieben, die halt wirklich ein Stück weit informierterer sind als wir. Mhm. Und ja, jetzt haben wir Gott sei Dank ein Happy End. Und ich kann es nur nochmal betonen, danke The Zone, dass ihr uns die MLS zeigt.
Ja.
Ja, da kann man sich nur anschließen. Aber wie hat euch denn der erste Spieltag in der Übertragung gefallen?
Ja, also es war halt jetzt, es gab ein deutsches Spiel, zu dem wir aber noch später kommen. Also eins mit deutschem Kommentar. Und sonst war halt Originalton auf Englisch. Aber ich fand's halt, ja, was kann man groß sagen? Es war halt Spiele mit Ton. Und man konnte sie eben auf The Zone sehen jetzt. Das ist so, es war einfach ein schönes Gefühl. Sonst, ja, mehr kann man jetzt dazu auch nicht sagen. Es ist halt trotzdem immer noch Fußball schauen. Man ist nur sehr glücklich dabei. Und es lief den ganzen Abend durch.
Oh ja, bei mir auch.
Spiel nach Spiel, Spiel nach Spiel. Nebenbei mal geguckt, mal richtig mitgeguckt, war alles dabei. Ach, ja. Schön einfach.
Ja, im Bett sitzend mit dem iPad auf dem Schoß. Ja. Zum Einschlafen noch das Spiel gucken.
Oder manchmal auch bei unserem Discord-Server, der auch in der Beschreibung verlinkt ist, reden wir miteinander und schauen zusammen die Spiele an. Also.
So wie am Sonntag, da hatten wir uns dann Atlanta gegen Orlando angesehen.
Genau, zum Beispiel.
Aber ja, ich würde sagen, wir haben es ja gerade schon erwähnt, dieses deutsche Spiel. Und bevor wir damit anfangen, machen wir noch eine kleine Pause hier auf meinsportpodcast.de und sind dann gleich wieder für euch da. Bis gleich.
Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle. Und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional. Kaffee am Arbeitsplatz, der genauso lecker schmeckt wie in eurem Lieblingscafé. Die perfekte Kaffeelösung für jede Art von Unternehmen. Klein, mittel, groß. Ihr habt auf jeden Fall einen Kaffee, der schmeckt. Die richtige Motivation für eure Arbeitstage. Alle Infos zu Lavazza Professional findet ihr auf lavazzapro.de mit allen Kaffeelösungen für euer Büro.
Was zum Teufel, du Bastard, du bist tot, du kleiner Hundeficker.
Und dieser kleine Hundeficker, das ist unser Werner. Ein ganz normaler Berliner Kleinstkrimineller, der dann aber im Knast das Ding seines Lebens dreht.
Una Fantastica, Ricetta Perla Pizza.
Er klaut seinem Zellengenossen ein Pizzarezept. Aber nicht irgendeins. Und mit dem eröffnet Werner dann die beste Pizzeria Berlins. Doch Werners Glück ist nur von kurzer Dauer. Denn es hagelt Probleme. Werners Pizzaparadies. Erstmals großes Kino- und Podcast-Format. Mit fetter Starbesetzung. Alina But, Kida Ramadan, Edin Hasanovic, Oliver Koritke, Ralf Richter, Ben Becker, Winfried Glatzeder, Anna Schmidt und viele mehr. Überall, wo es Podcasts gibt. 14. Mai ist Release von Werners Pizzaparadies. Abonniert die Scheiße jetzt sofort, sonst verpasst ihr was. Los schon, ich kann euch nicht sehen. Wo abonniert ihr die Kacke? Jetzt macht schon, mach!
Hören, was andere denken. Auf meinsportpodcast.de. Willkommen bei meinsportpodcast.de. Wir sind Podcast.
Wir bieten euch die größte Auswahl an Sportpodcasts, die der deutschsprachige Raum so zu bieten hat.
Über 20 Sportarten, mehr als 45 Podcast-Serien, über 9000 veröffentlichte Podcasts und über 5 Millionen Podcast-Downloads allein im Jahr 2018. Wir sind Podcast. Wir sind meinsportpodcast.de.
Willkommen zurück bei unserem MLS-Podcast hier auf meinsportpodcast.de. Gerade habe ich ja der Sohn in den Himmel gelobt und mich tausendmal bei Ihnen bedankt. Und jetzt ist auch mal Zeit, Danke an euch zu sagen. Weil wir haben die Zahl bekommen heute, also wirklich gerade vor der Aufnahme. Das war nicht beabsichtigt, reiner Zufall. Und wir sind wirklich verblüfft, weil unsere Erwartungen bei weitem übertroffen wurden. Also wir hatten ja mit vielem gerechnet, aber dass die Zahlen so gut sind, nicht mal ansatzweise. Also wie gesagt, vielen Dank dafür. Also ich bin ja gerade auch wirklich sprachlos, weil ich wirklich die Zahlen gesehen habe und halt dementsprechend auch nicht weiß, wie ich das wirklich jetzt rüberbringen kann, weil das ist halt wirklich eine krasse Zahl. Stimmt ihr mir dazu? Oh ja.
Da absolut. Wäre auch ein kleiner imaginärer Applaus angebracht an dieser Stelle.
Ja, für die Besten nur das Beste, aber von unserem Lob an euch gehen wir jetzt zum ersten Spiel über, und zwar fangen wir mit dem Spiel an, welches der Startschuss für eine hoffentlich langjährige Kooperation zwischen der Major League Soccer und der Zone ist. Und dieses Spiel macht Vincent für euch.
Also gut, der Startschuss war eigentlich Vancouver gegen Timbers, aber der Startschuss für die deutsche, oder für den deutschen Kommentar, das war Chicago gegen Minnesota. Das Spiel fand zu einer fast unmenschlichen Zeit schon statt, 2 Uhr, aber ich habe es wirklich geschafft, mit einem Kumpel auf Discord zu sein und wir haben dieses Spiel angeschaut. Hinterher hat sich das echt gelohnt, es war einfach so schön, die MLS auf Deutsch zu hören. Es hat so gut getan. Der Kumpel war Minnesota-Fan, dann dazu auch noch, also für ihn dann noch besonderer sozusagen. Das Spiel wurde kommentiert von Matze Neighbors, also ich hoffe, ich spreche jetzt richtig aus, oder Neighbors. Sorry, wenn es falsch ist, aber ich weiß es jetzt gerade nicht richtig. Jedenfalls.
Anzeige ist raus.
Oh, scheiße. Okay, also auf jeden Fall sehr sympathischer Kommentator, hat mir sehr gut gefallen, hat auch viele Sachen mit eingebracht, kleine Insider über die MLS und hat auch über Spieler und Trainer gut was erklärt. So am Spiel selber ging Chicago ziemlich früh schon in Führung, 21. Minute durch Nico Gaitán, der ja von China kam im Winter. Und 34. Minute macht dann Alexander Katai das 2:0, was auch der Endstand letztendlich war. Also eine sehr ansehnliche und gute erste Hälfte. Die zweite Hälfte war dann eher zäher, würde ich sagen. Aber es hat trotzdem sehr gepasst und ich bereue es nicht, dass ich um diese Uhrzeit noch wach war. Also ich war froh darüber, dass ich noch wach war. Stadion von Chicago war leider wieder sehr leer, aber da werden wir dann auch nochmal darüber reden, zu einem anderen Zeitpunkt, an was das liegt und so. Sonst nochmal auf den Kommentator möchte ich auch nochmal zurückkommen. Auch sehr schön fand ich, dass er auch Fragen mit eingebunden hat. Um die Uhrzeit musst du das natürlich tun, um irgendwie noch wach zu bleiben, sage ich jetzt mal so salopp.
er hat sich auch sehr gefreut über diese begeisternde Zuschauerzahl in den sozialen Netzwerken, die bei diesem Spiel dabei sind. Und ich möchte dann auch nochmal besonders Danke sagen, dass er auch eine Frage von mir beantwortet hat. Ja, ich habe ihn halt gefragt, was er so von diesem Playoff-System hält und oder ob er dieses deutsche Ligasystem eben besser findet. Hat er souverän geantwortet. Ja, also ich fand's echt gelungen und freue mich schon auf weitere Spiele auf Deutsch. Und ja, auch Matze Nebers hat gesagt, dass er echt Bock hat, weitere Spiele zu moderieren. Nächste Woche ist übrigens am Sonntag um 21 Uhr Dallas gegen Los Angeles FC wieder ein deutscher Kommentator am Start. Diesmal ist es Uli Hebel. Also schaltet gern rein. Diesmal auch eine gute Zeit, eigentlich fast Primetime, würde ich sagen. 21 Uhr kann man sich echt gut anschauen. Schaut alle vorbei und seid aktiv, würde ich dazu sagen, ne?
Absolut. Aber zum Thema Kommentator. Ich bin ein bisschen, wie sagt man es am besten? Ich habe ein bisschen Angst, mir die deutschen Kommentatoren anzuhören, was nicht an den Kommentatoren liegt, sondern einfach dessen, was ich bei Eurosport in den letzten Jahren als wirklicher MLS-Fan erlebt habe. Ich habe Spiele erlebt, in denen man gemerkt hat, dass der Kommentator keinen Bock auf das Spiel hat, dass er keine Ahnung davon hat. Und deswegen hatte ich mir ein anderes Spiel vorgezogen, auf das ich gleich noch eingehen werde. Und ja, aber was ich so gehört habe, scheint ganz gut zu sein. Meine Hoffnung ist natürlich, dass auch die Kommentatoren mit der Zeit eine gewisse Begeisterung auch für die Liga entwickeln und dass sie vor allem auch ein gewisses Wissen noch entwickeln, weil ich schon den Eindruck habe, dass ganz oft nicht nur bei Kommentatoren, sondern generell viel Wissen über die MLS noch fehlt, was man sich eigentlich relativ schnell anlesen kann, also so grundlegende Dinge dann einfach. Aber das kommt dann hoffentlich mit der Zeit auch. Und ich gebe auch zu, ich habe das Spiel nicht, also das Chicago-Spiel habe ich mir nicht live mit angesehen im Stream, weil ich nicht unterstützen will, dass nur Spiele gezeigt werden, die irgendwas mit Schweinsteiger, Rooney oder Ibrahimovic zu tun haben, sondern dass auch möglichst viele Spiele mal gezeigt werden und auch auf Deutsch kommentiert werden.
Das ist ja jetzt zum Beispiel Dallas gegen LAFC ist jetzt ohne so richtigen Star. Weil ich sag mal so, Carlos Vela ist jetzt in Deutschland nicht so mega bekannt. Und sonst spielen ja da zum Beispiel jetzt auch nicht so große Stars. Der Schweizer Reto Ziegler bei Dallas ist eben noch interessant, aber ja, das könnte ein sehr schönes US-amerikanisches Fußballspiel werden.
Bestimmt.
Ja, definitiv, dem schließe ich mich an. Also, um nochmal kurz mein Wort mit einzubringen, ich habe das Spiel auch nicht geschaut, weil es dann einfach 2 Uhr nachts war. Ich meine, klar, die MLS macht schon Spaß zu schauen, aber ich bin auch in gewisser Weise auf Annes Seite, dass ich halt einfach diesen Hype um gewisse Spieler nicht vertrag. Also es tut mir gar nicht gut, finde ich. Weil ich will Spiele anschauen, weil ich Bock auf das Spiel habe. Nicht, weil irgendwie vorhin in den Medien was groß gehypt wurde. Bestes Beispiel ist da tatsächlich auch die Werbung mit Schweinsteiger. Mhm. Also DAZN hat ja auf allen Social-Media-Kanälen geschrieben, ja, hey, Fußballgott Schweinsteiger. Ein Blick auf die Kommentare lässt verraten, der einzig wahre Fußballgott in Chicago ist Fabian Herbers.
Was sowas von einziger Fußballgott. Also, wer es wagt, da irgendjemanden anderes damit zu betiteln, der gehört in die Hölle.
Aber es war halt wirklich auf allen Social Media Kanälen.
Der hat den Fußball nicht.
Haben wir das schon gemerkt? Genau. Eben. Also, Facebook, Instagram, Twitter habe ich alles abgecheckt und da waren sich alle der gleichen Meinung, dass es nur einen Fußballgott in Chicago gibt. Aber ja, kommen wir von Chicago zum nächsten Spiel. Und zwar gab es ja mehrere, und zwar Toronto gegen Philadelphia. Na, auch ein spannendes Duell, muss man sagen. Die Partie war ausgeglichen. Stellenweise hatte mal, klar, Toronto das Momentum, aber hauptsächlich eher Philadelphia. Und klar, in den ersten 10, 20 Minuten hatten beide Teams gute Chancen. Aber dann passierte es, Flanke von Kai Wagner. Wagner, ein weiterer Deutscher, kommt in die Mitte als flacher Ball und dann gibt's einen Zweikampf zwischen, jetzt muss ich den Namen richtig aussprechen, Fafa,
Picot, französisch wird das ausgesprochen.
Ja, ich, je ne parle pas français, ich spreche kein Französisch. Ja, wie gesagt, auf alle Fälle, Ball kam in die Mitte, dann gibt's halt einen Zweikampf und entweder macht ihn der Stürmer rein oder der Verteidiger. Letzten Endes war es der Verteidiger, welcher ihn halt unglücklich, unhaltbar zum 1-0 ins Tor einschiebt, was dann auch gleichzeitig der Pausenstand war. Und dann zweite Halbzeit ein Tor zum Auf der Zunge zu gehen lassen. Alejandro Pozuelo mit einem traumhaften Freistoß. Der hat wohl letztens Dortmund gegen Schalke angeschaut und gesehen, wie gerade Juri das vorgemacht hat. Und jetzt überragend nachgemacht. Ich meine, klar, Entfernung zum Tor war näher, aber Freistoß ging über die Mauer und wenn über die Mauer geht und genial kommt, was da kam, ist in 90% der Fällen drinne. Es ist doch für mich, gehört zu den Toren des Spieltags. Es gab ja mehrere geniale Tore, auch seitens Chicago.
Der Freistoß, der war einfach Zucker von Pozuelo.
Der Freistoß, purer Zucker. Also schau dich die Highlights an, entweder auf der Seite der MLS oder auf YouTube. Da hat es ja die Highlights immer ungefähr 2-3 Stunden nach Abpfiff. Mhm. Also anders als in der Bundesliga, wo du 3 Jahre warten musst. Aber ja, beim 1-1 blieb es nicht. Nein, Philadelphia hat gezeigt, dass sie nicht nach Kanada reisen, um sich die Punkte zu teilen. Nein, Ramiro Montero und Kasper Pritschi-Bielko, ich hoffe, ich spreche den Namen jetzt richtig aus, also Namen, was Namen angeht übrigens an alle Neuankömmlinge, ja,
Büffeln.
Fällt mir etwas schwer, muss ich jetzt mal so sagen, ja, da muss ich auf alle Fälle mal ein bisschen nachholen. Nee, wie dem auch sei, das machen die zwei überragend und dann vollendet, wie ich bereits gerade erwähnt habe, Ramiro Montero zum 1-2 in der 68. Minute, welcher letzten Endes auch der Endstand war. Ja, noch eine kurze Personalie. Ich habe vorhin bereits Kai Wagner erwähnt. Wie immer spielt er durch. Also ich weiß nicht, wurde er mal ausgewechselt?
Nein.
Ich meine nein. Er sah ja bislang nur einmal in der Nachspielzeit die rote Karte.
Dann hat er halt, glaube ich, 3 Spiele gefehlt, aber sonst hat...
Zwei Spiele war er gesperrt, aber er ist halt nach wie vor gesetzt. Er kam ja Anfang der Saison von den Kickers, für die es nicht wissen, und macht jetzt eigentlich eine super Entwicklung mit. Ist ja noch relativ jung und wer weiß, wo der Weg hinführt. Klopf, klopf, Bundesliga, zweite Liga, wer weiß. Und Marco Fabian, den kennen vielleicht auch noch einige von euch, hat eine Vergangenheit bei der Eintracht aus Frankfurt.
Braunschweig? Unter anderem.
Auch bei Braunschweig habe ich... Hatte bei Frankfurt
gespielt, bei Frankfurt hat er gespielt.
Ja, Eintracht, Braunschweig war natürlich dann auch,
oder? Nein, er war nur bei Frankfurt.
Wenn du das so sagst.
Das war so, jetzt ein kleiner Eintracht-Joke.
Verarsch mich nicht. Sonst gibt's Eintracht-Prügel. Naja, also wie gesagt, Marco Fabiana hat 58 Minuten gespielt, ehe er von Brandon Aronson ersetzt wurde. Aber ja, wie gesagt, alles in allem war die Partien... Ja, wie ich bereits erwähnt habe, ausgeglichen. 2-2 wäre auch verdient gewesen in meinen Augen. Ansonsten gab es einige gelbe Karten, aber jetzt nichts Spektakuläres. Und das war's eigentlich soweit von meiner Analyse zu diesem Spiel. Habt ihr noch was?
Die Frisur von Pozuelo. Was ist passiert? Ich habe ihn fast nicht wiedererkannt.
Ich glaube, er ist in Bleichmittel gefallen.
Ja, entweder das oder er hat eine Wette verloren. Aber ich habe es nicht ganz verstanden.
Das sind noch die Trends. Das sind die Trends.
Okay, ja. Da fehle ich bei solchen Trends.
Aber Anne, du hast doch auch 1 oder 2 Spiele. Möchtest du mal mit einem beginnen?
Ja, während sich alle anderen Chicago gegen Minnesota angesehen haben, habe ich mir nämlich ein wunderbares Spiel angesehen, nämlich New Elite Revolution gegen die Earthquakes. Ich habe natürlich kein Hochformat-Spiel erwartet, aber bin doch ein bisschen positiv überrascht worden. Am Donnerstag hatten die Reds schon einmal ein Spiel gegen Chicago und haben dort 5-0 verloren. Und ja, das war dann auch die Konsequenz gewesen für Brad Friedel, der daraufhin entlassen wurde, den Trainer. Und zwar stand Cody Cropper, über den ich die letzten Male schon ein bisschen hergezogen habe, der Torwart der Refs, nicht mehr im Tor, sondern Matt Turner. Aber lief er trotzdem nicht so gut, die Verteidigung existierte in dem Spiel gegen Chicago nicht. In dem Spiel gegen die Earthquakes lief es dagegen deutlich besser, mit neuem Trainer, also mit Interim Coach. Und ja, auch in einer gewissen neuen Aufstellung hatte ich so den Eindruck. Also ich glaube, Matt Turner stand auch wieder im Tor. Mhm. Und also man kann eigentlich nicht viel sagen, die haben sich gute Tore erspielt, haben auch 3-0 geführt. Okay, ein Elfmeter war ein bisschen strittig, der zum 2-0 führte, aber den kann man auf jeden Fall geben. Im Strafraum zog der Verteidiger ihn ja so an der Schulter nach hinten und hielt ihn so am Arm fest, war dumm verteidigt. Ansonsten wirklich sehr souveräne 3-0 quasi Schluss für die Refs. Die Earthquakes haben dann zum Schluss in der 88. Minute noch einen Ehrentreffer machen dürfen. Aber ja, ich muss sagen, ich war durchaus positiv überrascht. Das sah mal wieder ganz gut aus. Und ich bin gespannt, wie sie sich weiterentwickeln. Aber gut, innerhalb von wenigen Tagen trotzdem 6 Gegentreffer und lediglich 3 Tore gemacht. In der Tabelle sieht es also noch nicht besser aus.
Nee, absolut gar nicht. Die Tabelle sagt eigentlich fast eher das Gegenteil. Aber die Refs, die sind im Osten, sind ja aktuell letzter Platz mit 11 Punkten. Gut, im Vergleich zum letzten Platz im Westen, was Colorado ist mit 2 Punkten, ist das noch viel, viel besser, sag ich mal. Und die Quakes, die stehen ein etwas besser da. Die haben zwar dieselbe Punktzahl, auch 11, aber immerhin auf Platz 9. Aber bei beiden Teams ist noch Verbesserungsbedarf eigentlich.
Auf jeden Fall. Aber ich muss sagen, es war ein unterhaltsames Spiel. Ich habe wirklich deutlich Schlimmeres erwartet. Aber so als Gegenpartie zu dem Chicago Mainstream-Spiel fand ich, war das, hat sich gelohnt. Ich war nicht enttäuscht.
Lief aber, glaube ich, ein bisschen früher, ne? Oder?
Ja, ein Ticken früher, aber ja. Also die waren fertig und gefühlt 3 Sekunden später. Nee, ich glaube, das Spiel von Real Salt Lake lief da schon ein paar Minuten.
Ja.
Also es war ein perfekter Übergang.
Ja, definitiv. Aber wie gesagt, ich meine, 11 Punkte nach dem Drittel der Spiele ist, denke ich, noch normal, weil, wie gesagt, die Saison ist noch lang. Und was auch lang ist, ist diese Aufnahme, beziehungsweise dieser Take. Das heißt, wir machen wieder eine kurze Werbung, sind gleich wieder für euch da und dann kommen die nächsten 3 Spiele. Bis dahin.
Helmut Haller, in Deutschland respektiert, in Italien, speziell in Bologna, hochgeachtet, ja fast vergöttert. Il Biondo nannten sie ihn dort und noch heute kennt ihn in Bologna fast jedes Kind. Haller hatte unglaubliche fußballerische Fähigkeiten und war ein perfekter Botschafter des Nachkriegsdeutschlands, aber auch ein dreister Balldieb.
100 Fußballlegenden. Jetzt, überall wo es Podcasts gibt.
Sehen uns gleich.
Sport für die Ohren. In deinem Podcatcher und auf meinsportpodcast.de. Sportplatz mit Malte Asmus und Andreas Thies. Täglich neue Podcasts aus der Welt des Sports. Von Airhockey bis Zehnkampf. Berichterstattungen, Interviews und Fakten. Sportplatz auf meinsportpodcast.de.
Da sind wir wieder. Wir haben eine kurze Pause gemacht, uns wieder gesammelt und sind jetzt wieder bereit für den nächsten Take hier bei unserem MLS-Podcast hier auf meinsportpodcast.de. Wir waren gerade stehen geblieben beim Spiel, welches Anne für uns fertig analysiert hat und machen jetzt weiter mit dem Spiel, Vincent.
Ja, es geht weiter mit folgendem Spiel. Ich habe mir Cincinnati gegen Montreal Impact nochmal angeguckt. Fand ich einfach interessant. Es war das zweite Spiel, was auf der Zone lief. Und Cincinnati, es war in Cincinnati. Die Fans sind ja auch immer super. Stadion war voll. Und es hat mich einfach interessiert, ob sie eben die Kurve kriegen oder nicht. Und surprise, sie haben die Kurve bekommen. Sie haben...
Oh, Spoiler.
Oh, verdammt. Sie haben es geschafft, 2 Tore zu schießen und zu gewinnen. Das ist sensationell. Und es fing schon sehr früh an, gleich in der 7. Minute schoss der Costa Ricaner Alan Cruz das 1-0 für Cincinnati, Vorlage von Darren Mattox. Damit war schon mal Euphorie sehr früh gehoben. Das 2-0 ließ etwas länger auf sich warten, fiel erst in der 62. Minute von Fatai Alashi, Vorlage von Roland Lamar. Und somit hat sich Chicago ziemlich früh, oder was heißt ziemlich früh, was für ziemlich früh, hat sich Chicago dann so ab der 60. Minute sozusagen die 3 Punkte fest eingeplant, haben dann, wie so oft auch im Fußball, bisschen ruhiger gespielt, mehr hinten reingepasst, nicht mehr so oft in den Angriff geschalten. Das wiederum hat dann eben Montreal ausgenutzt und hat versucht einmal das Spiel selber aufzuziehen. Und siehe da, 75. Minute kam sogar noch ein Anschlusstreffer von, jetzt da aufpassen, kommt wieder ein sehr komplizierter Name, Orchi Okwonkwo.
ja, Nigerianer, der glaubt von irgendeinem Verein aus der Serie A in Italien ausgeliehen ist. Aber auch ein sehr talentierter Spieler. Und Montreal wollte es dann echt nochmal wissen und die wollten den Punkt noch mitnehmen. Sie wollten noch den Ausgleich, aber Chicago hat dann gut dagegen gehalten, haben auch nochmal ein paar Chancen herausgespielt. Also im Großen und Ganzen war das eigentlich ein ziemlich unterhaltsames Spiel, finde ich. Bei Montreal ist noch ein gewisser Bakary Sagna eingewechselt worden. Kennt man vielleicht noch von Manchester City und glaub Arsenal hat er gespielt. Ziemlich bekannt. Ja, und er spielt immer noch Fußball, trotz seines Alters. Ich glaube, der ist auch schon 35 oder so. 36. Bei Chicago war auch ein Schon wieder verwechselt die zwei Vereine, wie letzte Folge. Bei Cincinnati war Frankie Amaya in der Startelf. Der Number One Super Draft Pick der Cincinnati's. Oh Gott. Ja, er hat jetzt seine Spielzeit bekommen, hat von Anfang an gespielt, hat gute Anlagen gezeigt und natürlich, er muss sich noch entwickeln, da fehlt noch ein bisschen die Erfahrung. Aber da zeigt sich schon das Talent an, wieso er auch Nummer 1 war beim Draft. Also da bin ich echt gespannt auf ihn. Den haben wir ja auch am Anfang bei unserem ersten Podcast, glaube ich, als sehr interessanten Spieler abgestempelt. Und sonst war es dann soweit von diesem Spiel. Oder habt ihr noch was dazu zu sagen?
Ja, das war ja jetzt das erste Spiel, wie gesagt, neuem Headcoach.
Stimmt, ja.
Also sprich, für die, die es nicht wissen, zum Entsetzen der wirklich der meisten Fans von Cincinnati wurde ja der Trainer abgesägt bzw. gefeuert nach der vergangenen Pleite. Ich weiß gar nicht mehr, gegen wen es war. Und da sieht man mal, welchen Effekt, in Anführungszeichen Effekt, jetzt dieser Trainerwechsel hat. Ob jetzt dieser auf Dauer von Vorteil sein wird, das lässt sich zeigen. Wir können nicht hell sehen, wir können nur abwarten. Aber vielleicht wird es so sein. Hast du noch was,
Anne? Cincinnati hatte übrigens zuvor gegen die Earthquakes verloren.
Na gut, da ist klar, dass du gefeuert
bist. Dann würde ich den Trainer auch entlassen. Also wer gegen die Earthquakes verliert, zack, entlassen. Haben sich die Red Bulls gegen die Earthquakes verloren?
Ja, wobei, gegen die...
Ja.
Ja gut, Sounders 2-2. Jawohl, Brian Schwarz bleibt im Amt.
Peter Vermees hatte auch noch so Glück gehabt.
Ich finde, gegen die Rapids zu verlieren ist schlimmer. Ist eigentlich eine gute Überleitung mal wieder. Und zwar... Das nächste Spiel, Colorado Rapids gegen Real Salt Lake. Ja, ein Spiel, welches, wenn ich ehrlich bin, ja, also es sind zwei Namen, die in der MLS jetzt in den letzten Jahren nicht ganz so präsent sind, zumindest in Europa. Aber trotzdem sind es, zumindest Real Salt Lake ist ein...
Solides Team, würde ich sagen.
Solides
Team. Und die haben einen freaking Printer.
Das stimmt.
Ja, aber wie gesagt... Fangen wir mal an. Und zwar, die Partie war hitzig. Das hat sich schon gezeigt, als, jetzt muss ich schauen, wer es war. Sebastian Saucedo wird im Strafraum von Anderson gefoult. Der Videobeweis meldet sich dann zu Wort, weil der Unparteiische, dessen Namen ich jetzt gerade vergessen habe, hat halt nicht auf den Punkt gezeigt. Und dann hat sich der Videobeweis, wie gesagt, gemeldet. Und jetzt habe ich wieder den Namen, Robert Sibiga, hat auf den Punkt gezeigt. Wie gesagt, der Elfmeter ging in Ordnung, es war ein Foulspiel und Albert Rusniak ließ sich die Chance nicht nehmen und schob ein zum 1, bzw. zum 0-1.
Aber knapp, und Tim Howard war fast dran.
Ganz knapp, Tim Howard hat die Ecke geahnt und dann war, ja, Colorado irgendwie so ein bisschen im Tiefschlaf, denn ein langer Ball von Nick Bessler zu Corey Bird und zack, 0-2. So, dann in der dritten Minute Nachspielzeit, sprich ungefähr zwar 48. Minute, sagt man ja immer, gibt es das war 2-2, fällt es der Anschlusstreffer zum 1-2 und zwar durch Kellyn Acosta. Und zwar, ich muss kurz überlegen, wer der Kollege war, Jonathan Lewis mit dem Ball in die Mitte und die Gäste kriegen es nicht verteidigt. Also ich weiß nicht, was da schiefgelaufen ist, aber es fällt da einfach 1-2. Also da hat Kellyn Acosta irgendwie leichtes Spiel und schied ein. Und ja, kurz nach Wiederanpfiff in der 47. Minute. Mensch, muss aber auch erstmal schaffen. 48. Minute 1-2, 47. 2-2. Dann gibt's eine Ecke. Und letztendlich ist es dann Danny Wilson, der zum 2-2 einschiebt. Aber die Freude ist nur von kurzer Dauer, weil Damir Greilach einen Ball in die Mitte spielt und dieses Mal kriegt die Verteidigung von den Rapids den Ball nicht aus dem Strafraum raus und Dann ist es Sam Johnson, der das Tor macht. Und ich merke gerade, ich habe es in der ersten Halbzeit vergessen, was ganz brisant ist. Also alle, die das Spiel gesehen haben, die Highlights gesehen haben, uns jetzt an den Kopf fassen, jetzt kommt natürlich die Szene. Justin Clade geht mit gestreckten Beinen zum Ball und trifft seinen Gegenspieler und zieht dafür die rote Karte. Aber, wie so oft, meldet sich der Videobeweis und sagt, hey, schau dir das doch mal an. Gesagt, getan. Also in der MLS, für alle, die es nicht wissen, schauen sich die Schiedsrichter die Szenen nochmals an und entscheiden dann eigentlich immer selbst, wie sie das handhaben. Und dann wurde aus der roten Karte eine gelbe Karte. Und ich muss sagen, die Entscheidung kann ich voll und ganz nachvollziehen, weil für die, die die Szene nicht gesehen haben, er geht zwar mit offener Sohle auf den Gegenspieler, aber er trifft halt zunächst wirklich den Ball, also er trifft wirklich den Ball und dann halt klar den Fuß des Gegenspielers. Aber da kann man ihnen jetzt kein hartes Foulspiel vorwerfen, weswegen die gelbe Karte nun in Ordnung geht. Später gab es dann nochmal den Strafstoß für die Rapids, die Chance zum 3:3, aber Camara hat irgendwie nicht so Lust auf ein Unentschieden, entschied sich für die Mitte und Torhüter Andre Putner hechtete zwar in, von dem Keeper aus gesehen, rechte Ecke, aber seine Füße blieben irgendwie in der Mitte, weswegen der Elfmeter abgewehrt wurde. Und ja, dann die Schlussphase war eher langweilig. Also wer Schlafprobleme hat, kann sich die eigentlich eher anschauen und dann seelenruhig einschlafen. Ja, habt ihr noch was zu dem Spiel?
Den und zwar? Elfmeter der Rapids hat ja Sebastian Anderson verursacht. Das ist der 16-jährige Spieler, der gerade erst seinen Vertrag bekommen hat, seinen Profivertrag. Ist auf jeden Fall schon mal ein sehr guter Einstand.
Hat auch gelb gesehen.
Ja, gut, das ist...
Und das war nicht durch den Elfmeter, muss man ja dazu sagen. Also Arbeitsnachweis ist da.
Ja, absolut.
Ja, also wie gesagt, um jetzt dann das Ganze abzuschließen. Für mich hat in dem Spiel nicht nur Real Salt Lake gewonnen, sondern auch ganz klar der Videobeweis. Weil in der Bundesliga merkt man ja immer wieder, er läuft nicht. Und dann schaust du die MLS und du siehst einfach, dass dieses System funktioniert. Und da siehst du halt einfach wirklich, dass da ein komplettes Konzept dahinter steckt. Und halt, wie gesagt, es funktioniert halt wirklich. Und das Spiel ist halt mal wieder... das perfekte Beispiel. Zwar kein Aushängeschild für guten MLS-Fußball, aber für einen funktionierenden Videobeweis. Und mit diesen weißen Worten gebe ich jetzt ab an Anne, welche ein weiteres Spiel noch hat.
Ja, ich mache wieder so einen Doppelpack, weil das Team, über das ich jetzt spreche, hatte auch zwei Spiele an diesem Spieltag. Es sind die New York Red Bulls und ich weiß nicht genau, was ich sagen soll. Fange ich mal mit dem ersten Spiel kurz an. Sie haben zu Hause gespielt gegen Montreal und eigentlich dachte ich mir, das muss man gewinnen. Ich habe mir das Spiel nicht angesehen, weil es mitten in der Nacht lief, aber sie haben es nicht gewonnen. Sie haben 1:2 verloren, ging in der 36. Minute dank des Verteidigers Aaron Long in Führung. Und Montreal war trotzdem cleverer, hat die Chancen deutlich besser genutzt und ist nach Toren von Diallo und Urrutia im Strafstoß, den ich glaube sogar auch Aaron Long verursacht hatte, in Führung gegangen und hat letztlich auch gewonnen. Nun ja, aber der Trainer hat eine interessante Entscheidung getroffen zu dem Spiel gegen Dallas auswärts, wo ich fürchtete, dass sie da haushoch verlieren werden. Er hat nämlich quasi fast die komplette erste Mannschaft zu Hause gelassen und in der, also beispielsweise Spieler wie Daniel Reuer oder auch Bradley White Phillips, ich glaube auch Aaron Long, ich weiß es nicht genau, aber mehrere Spieler sind gar nicht erst mit nach Dallas geflogen, sondern es sind vor allem Spieler mitgeflogen, die sonst eher so die zweite Riege sind. Und in der Startelf standen jetzt 10 von 11 Spielern, die sonst nicht in der Startaufstellung sind. Also da ist tatsächlich so ein ganz klassisches B-Team angetreten. Und ich war sehr überrascht, denn die Red Bulls haben gewonnen und doch ganz okay gespielt. Dallas ist halt immer eine sehr junge Mannschaft. Ähnlich wie die Red Bulls haben auch eine relativ ähnliche Spielweise. Aber irgendwie haben die Red Bulls dann hat ihre Chancen genutzt, bei denen Dallas einfach gescheitert ist. Woran ist Dallas gescheitert? An New Yorks Torhüter Ryan Mayer, der grandios gehalten hat und völlig verdient Man of the Match wurde. Das ist, man kann schwer beschreiben, aber er hat ein paar Dinger retten können, wo man fast dachte, das Ding ist drin. Weitschuss, der ganz oben ins linke Eck gehen sollte, angelt er noch raus, als wenn er Spider-Arm hätte. Das war sehr beeindruckend, muss ich sagen. Und die Tore von den Red Bulls waren tatsächlich auch überraschend gut. Also mir fällt da ein, das 2:1 war es. Die Red Bulls waren ja relativ früh in Führung gegangen. Dann hatte Dallas aber auch verdient ausgeglichen. Und irgendwann hat dann einfach, das Spiel war eigentlich, Dallas hat es ein bisschen besser gemacht. Die waren bei über 60% Ballbesitz auch. Aber die Chancenverwertung war halt nicht da. Bis also scheiterte an Ryan Mir. Aber die Red Bulls waren halt schon in der 12. Minute durch Caceres, dem 19-Jährigen, in Führung gegangen. In der 45. Minute antwortet Dallas dann mit Jesus Ferrer. Bis dahin auch eine sehr ausgeglichene Partie, die in alle Richtungen hätte enden können. In der zweiten Halbzeit traf dann aber Sean Nils, der, keine Ahnung, ob der jemals ein MLS-Spiel hatte oder ob das sein erstes war, aber mit einer Rakete, die ist unglaublich. Also er steht weit außerhalb vom Strafraum und zieht einfach mal ab und dann landet das Ding ganz oben im linken Eck. Sehr beeindruckend. Also ich habe auch nicht gerechnet in dem Moment, dass da plötzlich ein Tor kommt. War schon sehr, sehr stark. Ja, und Brian White machte dann noch das, was ein Mittelstürmer machen soll. Er macht dann auch noch sein Tor. Von der ich war ein bisschen überrascht über die Red Bulls. Über die zweite Mannschaft der Red Bulls, sagen wir es so. Und bin sehr gespannt, was da passiert. Der nächste Gegner ist Atlanta. Für Dallas, die haben nicht schlecht gespielt. Und wenn es am Ende ein 2-2 geworden wäre, wäre das auch okay gewesen. Da scheiterte es dann wirklich so an Kleinigkeiten. Ich sehe durchaus noch Chancen für dieses Team, die ja doch mit sehr vielen jungen Spielern immer wieder antreten und durchaus überzeugen können. An dem Tag sollte es dann einfach nicht sein. Da hatten die Red Bulls einfach auch mehr Glück, muss man sagen.
Ja, das sind schöne Worte zum Abschluss des letzten Spielwelches zu analysieren. Aber wir haben noch ein paar Szenen für euch vorbereitet.
Ja, und da fällt mir auch gerade ein, wenn ich mal kurz dazwischen funken darf. Es gab bei dem Spiel FC Dallas gegen die Red Bulls eine sehr strittige Szene. Schon in der dritten Minute, weil nämlich im Strafraum von Dallas flog einem Verteidiger anscheinend der Ball gegen die Hand. Das Problem war aber, dass der Schiedsrichter sich nicht mal den Videobeweis angesehen hat. Und die Szene damit irgendwie, ja, es stand zwar im Raum, dass da ein Handspiel ist und man sieht es nicht so richtig. Aber er hat es halt nicht gepfiffen, es gab also keinen Elfmeter. Und da blieb halt so eine offene Szene. Und ich hörte bei einem anderen New Yorker Team, gab es auch eine Szene, über die sehr stark diskutiert wurde. Habt ihr das mitbekommen?
Oh ja, oh ja. Dazu gibt es auch sehr viele verschiedene Meinungen zu dieser Szene.
Genau, es geht mich um die Szene aus dem Spiel New York City FC gegen LA Galaxy. Und es sind zwei beteiligte Personen. Sean Johnson, der Torwart von New York City FC, und Zlatan Ibrahimovic. Will vielleicht jemand kurz beschreiben, wie die Szene ablief?
Kann ich machen. Also gut, also ich weiß jetzt nicht genau, also ich glaube, das entstand ganz normal durch eine Torschance oder so, die Galaxy hatte. Und dann ist eben Sean Johnson irgendwie leicht an Zlatan hingerumpelt, würde ich es mal nennen oder so. Und als dann die Chance sozusagen vorüber war, irgendwie hat sich Zlatan dann eben umgedreht und hat sich Sean Johnson nochmal vorgeknüpft. Ja, ja, wieso, hey, ich bin doch hier der Boss, ich bin der King, ich bin der Löwe. Was soll das so in Zlatan-Style halt eben? Und Johnson hat halt dann nicht weiter reagiert, er ist aber halt auch nicht weggegangen. Und dann hat ihn halt Zlatan eben am Hals gefasst, so hab's ich gesehen, aber Anne hat ja dann später erzählt, es war ein Punkt hinterm Ohr angeblich, der ziemlich wehtut. Das habe ich jetzt persönlich übersehen. Aber jedenfalls, es tut halt höllisch weh an diesem Punkt, wenn man dorthin fasst. Und Johnson fiel halt theatralisch um. Also sehr theatralisch fand ich. Also ich fand schon zu theatralisch fast. Ja. Und er wälzte sich dann eben noch am Boden und blieb echt eine Zeit lang liegen und so und behauptete auch hinter dem Spiel, oder was heißt behauptet, er sagte halt hinter dem Spiel, nach dem Spiel dann noch, Zlatan weiß, was er tut, sozusagen. Man muss da eigentlich Zlatan schon eine Rot geben, aber Johnson kann man da, gut, gegen Schauspielerei gibt's leider keinen irgendwie, ich sag jetzt mal, eine Regel im Fußball, aber das war dann schon leicht unterste Schublade, was Johnson daraus machte eben aus dieser Aktion. Machte es nicht viel sympathischer, sag ich mal. Also für mich haben sich beide doof verhalten. Ich möchte jetzt nicht den einen irgendwie recht und den anderen unrecht sagen. Die waren einfach beide extrem doof, haben sie sich verhalten und fertig aus.
Das in jedem Fall. Aber für mich ist es tatsächlich eine klare rote Karte von Zlatan Ibrahimovic. Einfach aus dem Grunde, warum geht er überhaupt mit seiner Hand an den Hals des Gegenspielers? Da hat er sowieso nichts zu suchen. Und wenn man dann anfängt, mit seinem Finger hinter dem Ohr des Gegenspielers herumzudrücken, das ist eine klare Tätigkeit, muss einfach bestraft werden. Zumal es einfach keinen Sinn ergeben hat in dem Moment. So, ja, klar, Sean Johnson kommt so ein bisschen auf ihn zu und drückt ihn auch weg, aber das ist halt, der Torhüter will halt in seinem Strafraum seinen Platz haben. Und ja, übrigens auch Zlatan Ibrahimovic ließ sich ja auch plötzlich dann fallen und tat so unschuldig und, hä, ich habe doch gar nichts gemacht. Also es war von beiden durchaus eine gewisse Schauspieleinlage. Aber so langsam reicht's denn, ehrlich gesagt, mal mit den immer wiederkehrenden Nettigkeiten, die man da Zlatan Ibrahimovic schenkt, dass er nicht vom Platz fliegt oder Elfmeter bekommt. Gut, in dem Spiel bekam er jetzt mal keinen. Aber weiß ich nicht. So richtig überzeugt er mich im Augenblick nicht mit dem Fußball, sondern er fällt immer wieder durch ganz doofe Aktionen auf.
Definitiv. Ich finde auch ganz klar, bin auch ganz klar bei Rot, weil die Hand musst du einfach an deinem Körper haben, beziehungsweise bei dir, nicht an Gegenspieler. Und ich meine, wenn du halt es nötig hast, der Gegner in irgendeiner Art und Weise zu provozieren, dann ist Fußball ganz klar die falsche Sportart für dich, beziehungsweise sollst du deine Karriere beenden. Und ich meine, Zlatan fiel halt einfach in letzter Zeit nicht durch guten Fußball auf, sondern einzig und allein durch negative Sachen, sei es Theatralik im Strafraum, um Elfmeter rauszuholen, oder auch über Aussagen gegen den Gegenspieler. Das war jeweils im Orlando-Spiel. Aber jetzt auch das wieder am Wochenende gegen New York City FC. Es geht halt einfach nicht. Und der Kollege ist ja Captain von LA Galaxy. Und wenn ich jetzt Fan von LA Galaxy wäre, ich würde mich ja wirklich schämen. Ich würde mich wirklich schämen, dass so ein Spieler, klar, er hat Dinge gewonnen, die nie irgendwie jemand in der MS gewinnen wird. Gehe ich jetzt mal stark davon aus. Aber trotzdem sollte der Kapitän noch ein bisschen was im Kopf haben und dieses Franchise mit Anstand vertreten.
Nein, das wusste man doch. Das macht er doch schon seine ganze Karriere über, seitdem er Fußball spielt.
Klar.
Man wusste doch ganz genau, wen man da verpflichtet. Und das gehört halt einfach zu Zlatan dazu, ob es jetzt manchmal gut oder positiv ist, negativ. Das ist halt einfach Zlatan. Ich sag mal so, seine Sprüche nach dem Spiel so, die feiere ich persönlich immer. Die Aktionen auf dem Spiel sind dann eher mäh und sind halt nicht so geil. Aber das ist halt Zlatan. Er polarisiert und fertig. Ist so. Er wird sich auch nie ändern.
Ja, muss so. Und ich finde, es sein Ding ist, soll das halt machen. Aber dann muss es sich nicht wundern, wenn es kritisiert wird. Aber habt ihr denn noch was?
Nö, aber du hast doch
bestimmt noch eine Szene. Weil ich hätte noch eine Kleinigkeit. Und zwar, ja, ich habe ja vorhin schon erwähnt, dass der Freistoß ja wirklich dermaßen genial war. Aber genauso genial, und es muss jetzt natürlich einfach als Fan des Sounders erwähnen, ist halt einfach das schmackhafte Tor von Christian Roldan. Er hat ja schon vergangene Woche gegen Minnesota gezeigt, dass er einfach mal Selbstbewusstsein hat und außer Distanz draufhauen kann. Hat er jetzt wieder gezeigt im Heimspiel gegen Houston. Und diesmal ging der Ball sogar wirklich fast unter den Winkel. Aber er hat da wirklich dermaßen gesessen. Das ist einfach auch für mich Tor des Spieltages. Und wie gesagt, den Namen Christian Roldan, CR7, wie ich ihn immer so schön nenne, den dürft ihr mal im Auge behalten, beziehungsweise euch vormerken, weil der Kollege ist erst 23 Jahre jung. Und wer weiß, vielleicht sieht man ihn jetzt auch mal bald auf europäischer Ebene.
Und dann habe ich dann noch etwas Komisches noch, oder was Kurioses noch kurz anzusprechen, ganz schnell. Beim Spiel Kansas gegen Montreal ist etwas Kurioses bei Kansas passiert. Da Kansas ja 10 Verletzte im Team haben sie mit Ach und Krach noch irgendwie so eine erste Elf, gegen die sie auf den Platz gestellt. Also es waren ein paar Stammspieler dabei, ein paar Ersatz- oder ein paar Reservespieler. Also ja, es war nicht das gewohnte Team eben. Das Kuriose war dann eben auf der Ersatzbank, dort nahmen nur 4 Spieler Platz, darunter auch ein Torwart. Also ein Torwart und 3 Feldspieler auf der Ersatzbank. Ich frage mich natürlich, wieso man nicht vom Farmteam oder von der Academy dort ein paar Spieler nachgezogen hat. Aber ich fand's kurios, aber auch traurig gleichzeitig. Aber positiv muss ich noch anmerken, ist wieder das Mannschaftsfoto von Kansas. Am Muttertag hat Daniel Chaloy ein Schild auf dem Mannschaftsfoto, wo Hi Mom drauf stand. Das fand ich wiederum sehr schön.
Ja, das ist auch irgendwie die Tradition von Sporting Kansas City mit dem Mannschaftsfoto, finde ich super cool. Ist mir früher tatsächlich auch nie so aufgefallen, aber es ist eine nette Sache. Also es lohnt sich dann eigentlich immer, dieses eigentlich langweilige Mannschaftsfoto doch mal näher zu betrachten.
Genau.
Ich habe übrigens eine kleine Theorie, warum sie keine Spieler aus dem Farmteam geholt haben. Ich habe mir mal zumindest von dem letzten oder vorletzten Spiel von ihrem Farmteam den Kader angesehen. Und ich vermute fast, ohne es jetzt genauer verifiziert zu haben, dass möglicherweise die Spieler alle keinen MLS-Vertrag haben und dass Sporting da so ein bisschen gepennt hat, den Spielern entsprechend die Verträge auch noch zu geben, als sie gemerkt haben, dass der Kader gerade ausdünnt. Und jetzt ist das Transferfenster zu, jetzt geht es nicht mehr.
Mal, das kann sein, ja.
Also bleibt dir nur noch die Möglichkeit, die freien Plätze auf der Bank zu verlosen? Dann können sie wenigstens noch ein bisschen Geld machen.
Ja, leider. Naja, so ist es halt.
Ja, absolut. Aber ich merke langsam auch, dass wir ein bisschen länger wieder geredet haben hier im vierten Take. Ist natürlich nicht schlimm. Zum Abschluss kann ich euch, wie gesagt, nach wie vor nur herzlich dazu einladen, dass ihr unserem Discord joint. Der Link ist wie immer in der Beschreibung. Redet einfach mit uns über die MLS, stellt uns Fragen, sei es auch auf Twitter, Instagram oder Facebook, da sind wir ja allesamt vertreten. Und ansonsten habt ein schönes Wochenende.
Gebt uns Feedback und Themenideen.
Gebt uns Feedback und was will ich jetzt noch sagen? Achso ja, Sonntag dann auf ein gutes Spiel.
Genau.
Und wir sehen uns dann nächste Woche wieder. Bis dahin.
Ciao.
Wie gesagt, habt eine schöne Zeit und...
Fast nichts davon stimmt.
Tatort Sport. Wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden, ermittelt Malte Asmus auf meinsportpodcast.de. Folge dem True Crime Podcast, denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord. Nicht nur für Sportfans.
Ciao.
Der MLS Podcast. Die Major League Soccer mit Daniel Rupp, Vincent Kurbel und Anne Meyer auf meinsportpodcast.de. Wir klingen nicht nur gut, wenn wir direkt am Spielfeldrand stehen.
Die Adler Mannheim bleiben der Tabellenführer in der deutschen Eishockeyliga.
Oder direkt von der Schanze berichten.
Wir haben einen spannenden ersten Durchgang gesehen bei den Springern. Kamil Stoch führt vor Thielen Barthol.
Wir sehen dabei auch noch gut aus. Borgia Sauerland ist offizieller Ausstatter von meinsportpodcast.de. Borgia Sauerland. Berufsbekleidung, Arbeitsschutz und mehr auf borgia-sauerland.de.